Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast rund ums Sommerblut Festival. Mein Name ist Michael Hartke. 5 Folgen lang frage ich die Macherinnen und Macher von Sommerblut 2020, wie sie es geschafft haben, trotz der Corona-Beschränkungen ein Kulturfestival zu veranstalten. Ich will von den Teilnehmenden wissen, wie es ihnen bei all den veränderten Bedingungen ging, welche Hürden sie überwinden mussten und was sie daraus gelernt haben. Heute, in Folge 2, spreche ich mit Nadine Lenz. Sie ist Kamerafrau und war in diesem Jahr unverzichtbar, um Der Mensch von Morgen ins Web zu bringen. Außerdem mit dabei Gregor Leschik. Der Regisseur musste sein Projekt in vielen Teilen neu denken. Was er bedenken musste und wo für Nadine die Herausforderungen lagen, hört ihr jetzt.
Ich stelle jedem, den ich zum Podcast bitte, zum Interview bitte, immer zuallererst eine Frage, und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wie geht es euch, seit Corona unser Leben durcheinander gewirbelt hat? Ich fange mal mit dir an, Nadine. Ladies first, sagt mir so schön. Wie geht's dir?
An sich geht's mir ganz gut. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Das finde ich ist immer das Wichtigste. Und darüber hinaus natürlich merke ich auch beruflich Einbußen, weil bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so gut funktionieren, eingebrochen sind. Aber dennoch versuche ich, das Ganze positiv zu sehen und versuche natürlich auch durch die ganze Corona-Krise kreative Ideen mit rauszunehmen und die halt auch in die Zukunft mit reinzutragen.
Das heißt also, du schöpfst eher aus dieser Krise, als dass du resignierst.
Definitiv. Also man sollte aus jeder Krise versuchen, das Beste rauszunehmen. Und das versuche ich bei dieser Krise halt auch. Ich denke, das ist wichtig, nicht nur für mich, sondern für alle. Und blicke trotz alledem optimistisch in die Zukunft.
Es ist also so, dass du wahrscheinlich wie viele Kunstschaffende auch freischaffend bist.
Nein, ich arbeite bei einer Produktionsfirma. Wir sind eine relativ kleine Firma, aber dennoch versuchen wir natürlich dann auch mit unterschiedlichen Aufträgen, wie zum Beispiel auch in Verbindung mit Sommerblut, dann halt unsere Arbeit zu machen und ganz viele Facetten abzudecken. Und ja.
Gregor, du bist hier der Regisseur von Der Mensch von Morgen. Und auch von dir möchte ich natürlich gerne wissen, wie geht es dir in dieser außergewöhnlichen Zeit?
Ja, erstmal auch privat alles prima, Familie gesund. Mich hat es nicht erwischt, niemand hat es erwischt in unserem Umfeld. Das ist schon mal sehr gut. Und dann war es eine schöne, eigentlich eine gute Herausforderung, auch künstlerisch, jetzt sich zu überlegen, wie transportieren wir unsere Inhalte, unsere Theaterinhalte ins Netz oder eben nicht. Und also diese Herausforderung fand ich total spannend, weil es ja eigentlich auch so eine Herausforderung in der Zukunft ist mit zunehmender Digitalität. Also wie verhalten wir Theaterleute uns denn zu diesem Thema? Das war jetzt wie so ein Crashkurs, sich dazu Gedanken zu machen. Und das fand ich sehr gut. Auch die Eröffnung von Sommerblut habe ich ja gemacht. Und das fand ich auch total spannend. Also eine künstlerische Herausforderung. Ich hatte eigentlich auch kaum Einbußen, weil ich dann so, wie Sommerblut auch gesagt hat, grab the bull by the horns und jetzt lasst uns was machen und nicht resignieren. Genau. Und der andere Aspekt, den ich total spannend fand, war dieses Thema Entschleunigung. Also plötzlich ist unglaublich viel Zeit da. Alles muss nicht morgen sein, es muss auch nicht übermorgen sein. Also da war erstmal so diese Entschleunigung und Zeit haben, auch für die Familie. Das fand ich eigentlich ganz gut und da hoffe ich mir, dass ich ein bisschen was mir mitnehmen kann in die Post-Corona-Zeiten.
Okay, also auch weniger Stress dann, wenn es wieder alles, so hoffen wir ja, dann wieder normal läuft. Also dir nicht immer auftragen zu lassen, jetzt zack, zack, das muss aber sein. Aber da stelle ich mich jetzt, mir jetzt auch nicht so einfach vor, weil du hast ja nun mal mit Deadlines zu tun, oder?
Ja, aber also für mich habe ich jetzt auch überlegt, abzuspecken. Also nicht mehr, ich bin ja Freiberufler und dann bin ich natürlich immer auch dankbar eigentlich für jeden Auftrag, aber habe mir jetzt überlegt, dann auch mal Nein zu sagen, damit ich dann mehr Ressourcen habe für die Projekte, die ich mache. Bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das halbwegs leisten kann, dass ich nicht alles machen muss sozusagen. Aber da möchte ich jetzt einfach mir selber dann mehr Zeit geben.
Gut, dann gehen wir mal in Medias Res zu dem Projekt. Meine Frage an jemanden, der wahrscheinlich lange im Voraus schon an diesem Projekt gearbeitet hat, ist dann immer, wie hast du eigentlich reagiert, als Corona dein Projekt gefährdet hat?
Ja, ich arbeite ja mit Menschen mit chronischen Erkrankungen und jungen Migranten und da rutschte plötzlich ein ganz anderer Aspekt nach vorne. Jetzt gar nicht die künstlerische Ausarbeitung, sondern dass ich gemerkt habe und mich in der Pflicht gesehen habe, jetzt nicht so schnell aufzugeben, sondern da habe ich ja viele Kräfte geweckt oder auch Menschen, also die irgendwas gemeinsam machen wollten. Und dann war so der Aspekt, merkte ich, also da muss ich jetzt auch so ein bisschen mir den Hut aufsetzen und dranbleiben, damit wir auch gemeinsam sozusagen eine Orientierung haben, damit wir gemeinsam ein Ziel haben und dass wir das jetzt nicht so einfach aufgeben. Und das war dann ein ganz wichtiger Impuls, da kam auch ganz viel positive Rückmeldung dann, dass das, also das Projekt so eine gute Energie behielt. Genau, und dann war halt die Überlegung nach der künstlerischen Umsetzung. Genau, also wie machen wir es? Und da war dann für mich die Entscheidung, also nicht komplett ins Digitale zu transportieren, weil ich, ja, in der Kürze der Zeit müsste man das auch komplett neu denken, dass wir uns entschieden haben, wir machen so eine Art Skizzenbuch, dass wir die Ideen, die wir ausgearbeitet haben, dann also aufzeichnen, wie so eine Art Skizzenbuch und das erstmal ins Internet stellen und dann gucken, wir sind noch dran, dann nach Corona wieder dann tatsächlich eine Live-Performance draus zu machen.
Okay, also das, was wir online zu sehen bekamen, war mehr so ein Vorab-Abriss sozusagen, der zeigt, was kommen wird.
Genau.
Ja. Das heißt, im Prinzip ist das relativ 1:1, wenn ich das richtig verstehe, zu dem, was eigentlich geplant war, nur noch nicht fertig, ne?
Ja. Also war schon noch was anderes, also Gott sei Dank mit Karasana, also mussten wir es mit der Unterstützung eben ja, filmisch denken, mehr in so einem Fernsehformat denken. Wir hatten ganz wenig Zeit ja eigentlich, weil wir auch wegen Corona nicht proben konnten. Also wir mussten uns sozusagen reinschmeißen, First Take möglichst nehmen, nicht viel proben, wir hatten ganz wenig Zeit. Ja, aber es ist, wie gesagt, ein Skizzenbuch, das sind die Ideen, die man dann weiterentwickeln könnte. Aber es war erstmal so eine 1:1 Übertragung, ja.
Das waren also so die Herausforderungen, das für die Kamera quasi noch ein bisschen anzupassen, ja. Und wie hat das geklappt, deiner Meinung nach?
Ja, war dann eben einfach spannende Bilder mit Licht. Wir waren ja in St. Gertrud in diesem wunderschönen abstrakten Raum, der Kirchenraum. Dann einfach trotzdem oder der Kürze der Zeit immer spannende Bilder zu finden mit dem geringen Lichtequipment, was wir hatten, noch so halbwegs einen guten Hintergrund zu schaffen. Wir haben viel mit Projektionen gearbeitet. Der Valerie Lisak, der hat da wunderbare Hintergründe geschaffen. Also das war ja die Idee, die Kommunikation sozusagen mit sich selbst im Internet, dass man so mit sich selber in der digitalen Zukunft redet, also sich Avatare schafft, mit denen man dann redet.
Harmonie und Zufriedenheit besetzen meinen Körper. Ich bin euphorisch und vergesse meine Sorgen. Sie kommt überraschend. Dein Lachen, deine Nachrichten, das Glück, dich endlich gefunden zu haben, zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht. Leichtfüßig und sanft umarme ich das Leben. Küsse mein Spiegelbild. Wohlig warm läuft sie mir durch die Adern in meinen ganzen Körper. Wie im Drogenrausch befinde ich mich im Zustand der Ekstase, ohne Konvention. Doch sie ist eine flüchtige Gefährtin. Wie lange wird sie bleiben? Und was kann ich aus ihr lernen?
Kontrolle loslassen. Auf das Leben einlassen.
Das war jetzt dann schon schwierig, weil die Idee war ja, dass man das live sozusagen mit der digitalen Welt in Kontakt tritt. Und jetzt war dieses live mit der digitalen Welt in der digitalen Welt. Also, aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut rübergekriegt.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich habe schon mitbekommen, wo da der Sinn hinter war, wo der Gedanke hin sollte. Und Proben hast du gerade noch angesprochen, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Man hat jetzt aber nicht so viel Kontakt untereinander bei den Darstellenden gesehen, dass ich jetzt irgendwie dachte, ihr habt doch ohne Probleme proben können, habe ich eigentlich gedacht. Warum nicht?
Theater jetzt auch, ich mache auch gerade ein Projekt in Nürnberg, eigentlich im Moment komplett neu denken. Also wenn man die Abstandsregelungen einhalten will, dann offenbart sich Theater nochmal ganz anders, weil wir arbeiten natürlich auch mit Nähe und Distanz, körperlicher Nähe und Distanz, und das fällt plötzlich weg, beziehungsweise bei 1,5 Meter ist Schluss, und dann müssen wir das schon alles ganz anders denken. Insofern konnten wir uns treffen, aber es war zum Beispiel, wir hatten ja den Frank dabei, der seit 30 Jahren im Spenderherz lebt, und den konnten wir dann wirklich nur für die, sage ich mal, 1,5 Stunden der Aufnahme einfliegen, und damit möglichst kein Risiko ist, dass er sich irgendwie infiziert.
Also es ging vielmehr darum, natürlich die chronisch Erkrankten zu schützen, das hast du ja gesagt, und aber auch die, ich habe wahrscheinlich das dann gar nicht so wahrgenommen, weil viele waren ja relativ einsam auf der Bühne, ne? Hatte ich jetzt so den Eindruck, als ich das gesehen habe.
Ja, weil es eben dieses Skizzenbuch, das heißt, wir haben ja zum Beispiel Texte einfach vorgetragen, zum Teil gelesen, das war ja noch lange nicht inszeniert, und deswegen entstand dann wohl der Eindruck von zuweilen Einsamkeit auf der Bühne. Aber das war eben geschuldet, dass wir schützen mussten und dass wir es eben nicht proben konnten und nicht wirklich szenisch ineinander miteinander in Kontakt treten konnten.
Ja, also darauf bezog sich das. Okay. Ja. Dann war das aus der Not geboren, dass das noch nicht unbedingt szenisch umgesetzt wurde. Aber bezüglich Kontakt noch eine coole Sache. Wahrscheinlich kam die von dir. Ich weiß nicht, ob die von dir kam. Aber da muss ich jetzt, weil du das gerade angesprochen hattest, unbedingt drauf eingehen, nämlich der Kniff mit der Folie. Das, kam das von dir?
Nee, muss ich gestehen, das kam von Damian und Lara, die diese Szene gespielt haben.
Beschreib mal die Szene.
Also genau, wir haben ja den Text von Damian, was sich durch Corona verändert.
Spontan besuchen wir uns gegenseitig, ohne vorher im Terminkalender zu blättern. Wenn jemand nicht zu Hause ist, egal. Wir genießen einfach den Ausflug, den Spaziergang oder die Fahrradtour.
Und dann hatten die beide die Idee, da zu improvisieren, also irgendeine Kontaktaufnahme. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo diese Idee herkam. Die stand plötzlich im Raum, und zumindest halte ich mir zugute, die für großartig erachtet zu haben und zu sagen, komm, das machen wir. Ja. genau, und dann haben die beiden sich ja, also sie wollten ja zueinander, und haben sich dann in Plastik- und Maleranzüge und Schutzmasken gehüllt und durften sich dann umarmen. Genau, ja. Die erste Szene, wo man sich, ich sag's immer ganz offen, nach dem Sex auszieht. Danach, nicht davor.
Ja, also da war ich begeistert, muss ich sagen.
Ja, kommen wir gleich mal zur Technik, denn die technische Umsetzung war ja jetzt dann ein wichtiger neuer Punkt, der im normalen, auf der normalen Bühne nicht.
Genau, kann so ich noch kurz, genau.
Ja?
Also weil ich habe ja die Eröffnung auch gemacht, und wenn wir jetzt zur Technik kommen, also von dem Technischen, von dem Überlegen, wie kriegen wir diese Kunst in den digitalen Raum auch noch mit Rückmeldungen, also dass man versucht, auch ein bisschen Echo zu haben oder Außenstehende mit reinzukriegen, da war eigentlich für mich jetzt auch die Eröffnung fast spannender als der Mensch von morgen.
Genau. Inwiefern?
Naja, weil wir wollten ja schon gucken, dass wir, oder war zumindest mein Anliegen, dass wir dann Mitwirkende, die zur Eröffnung gekommen wären, dann irgendwie auch live mit einbeziehen über digitale Medien, sei es die Oberbürgermeisterin mit ihrem Grußwort, sei es Menschen, die bei Sommerblut mitwirken und zumindest irgendwie ansatzweise teilnehmen wollen an diesem Ereignis. Also da war das spannender. Genau.
Spannender, weil bei der Mensch von morgen spielte sich ja alles in St. Gertrud quasi im geschlossenen Raum, also teilweise ab, größtenteils, nur teilweise waren dann Sachen eingeschnitten. Ne? Und da hätte ich jetzt noch die Frage, wie lief denn da auf der technischen Ebene so die Zusammenarbeit zwischen Technik, Darstellenden und Regie, also dir?
Ja, im Endeffekt großartig. Nee, war echt gut, hat viel Spaß gemacht. Martin wird sicher gleich auch was dazu sagen. Genau. Sehr herausfordernd, also die verschiedenen Ebenen. Wir hatten ja Live-Zoom-Konferenzen, wir hatten die Zuschaltung von der Oberbürgermeisterin. Genau, also die verschiedenen Ebenen alle zusammenzukriegen und dann tatsächlich live durch den Kanal zu kriegen, sozusagen. Mhm. Das war eigentlich sehr spannend.
Auch herausfordernd?
Ja, total. Also, weil natürlich hat man so eine vorherige Abfolge, man hat Einspielungen, man hat Live-Momente, die man auch wieder nicht richtig proben konnte, weil wir also eigentlich nur diesen einen Tag da hatten. Genau, und dann muss man einfach wach sein und gut arbeiten.
Und die Kamera? Die musste ja dabei sein, sonst hätten wir im Internet nichts gesehen. Und für die Kamera ist unter anderem, oder war Nadine zuständig, genau, warst du die einzige Kamerafrau jetzt dabei?
Wir waren mit stellenweise 3 oder 4 Leuten von uns und je nachdem, welches Projekt, ob jetzt zum Beispiel die Eröffnung oder halt dann der Mensch von morgen, gab es dann halt unterschiedliche Aufgabenbereiche und in der Regel waren wir mit 2 Kameras vor Ort.
Okay. Und wie war das für dich? War das was Besonderes für dich, das zu machen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Art und Weise war es für uns alle irgendwie besonders und einzigartig, weil ich glaube, so eine Situation gab es vorher noch nie für keinen von uns. Und wir mussten halt alle irgendwie versuchen, auch quer zu denken und zu überlegen, okay, wie bekommen wir diese Inhalte, die wir vermitteln wollen, halt auch vermittelt? Wie schaffen wir das und wie schaffen wir bestimmte Probleme zu lösen und wie schaffen wir es halt auch, bestimmte Vorgaben, gerade auch was Corona angeht, umzusetzen währenddessen. Das war echt eine Herausforderung, aber ich denke, das haben wir ganz gut gemeistert. Ja. Also ich fand unsere Zusammenarbeit total entspannt und respektvoll natürlich und ich glaube, wir haben auch gegenseitig, also zumindest ging es mir so, gegenseitig
was hast
voneinander
du
auch ein bisschen lernen können. Und
für Gregor quasi und, übernommen. Sozusagen.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es nochmal irgendwie dazu kommen wird, mit dir zu arbeiten.
Also so ein schönes Beispiel war für mich, wir hatten ja Graffiti als Moderator und der macht ja so Rap, der auch richtig abrockt und jetzt in einer normalen Situation hätten wir halt die Lautsprecher aufgedreht und der Saal hätte sozusagen mitgerockt und wie kriegt man das rüber und dann fing Nadine irgendwann an, mit der Kamera links und rechts und schräg zu stellen. Und das fand ich einfach super großartig, weil es dann eben dieses rockige Live-Moment einfach super rüberbrachte, wenn Graffiti plötzlich 90 Grad im Winkel von schräg ins Bild kam. So, das war einfach. Und dann war der Bernd hinterm Mixpult, der dann die verschiedenen Bilder, den Hintergrund eingeblendet hat und die Zoom-Konferenzen und dann eben auch so ein Rhythmusgefühl mitgebracht hat, dass das eben nicht zu lang, nicht zu kurz, also dass es einfach grooved und rockt. Und so, und das fand ich einfach toll, wie wir das gemacht haben.
Ja, super Ideen hattet ihr da. Also du warst quasi auch so ein bisschen Ideenspenderin, weil du ja vom Fach bist. Wo war da deine Hand im Spiel quasi? Also jetzt abgesehen von der Eröffnung. Was war denn bei Der Mensch von Morgen so das, wo du deine Handschrift jetzt siehst?
Also ich würde sagen, eine alleinige Handschrift habe ich da nicht, weil ich uns zumindest von Karasana immer als Team ansehe. Das heißt, wir haben immer eine gemeinsame Handschrift. Und wir haben versucht, dann vor Ort auch Szene für Szene durchzugehen mit Gregor und zu überlegen, okay, wie können wir die am besten auflösen mit zwei Kameras und wie können wir das nachher im Schnitt auch am besten umsetzen. Das bedeutet, man musste während der Aufnahme schon oder noch bevor wir überhaupt aufgenommen haben, schon im Hinterkopf haben, okay, wie kann das Ganze nachher geschnitten aussehen? Und was für uns zumindest auch sehr hilfreich war, dass der Ton noch von jemand anderes dann uns abgenommen worden ist. Das heißt, der hat das wirklich großartig gemacht. Gerade bei St. Gertrud, wir kamen da rein und wir dachten, ach du meine Güte, wie kriegen wir das gestemmt vom Turm, weil die Kirche einfach so hallig ist. Und wenn man diesen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten hat, konnte man sich so schon kaum verständigen, weil man sich wirklich kaum hören konnte. Mhm. Und dann noch mit der Maske auf, das war dann alles echt ein bisschen schwierig. Dennoch haben wir es gut hingekriegt und ich war nachher im Schnitt auch wirklich positiv überrascht, wie gut der Ton von den Headsets halt dann noch abgemischt war. Also wirklich großartig.
Also Ton sahst du als größere Schwierigkeit als das Bild. Kann man das so sagen?
Bei St. Gertrud definitiv. Also es war schon auch natürlich sehr duster. Wir haben dann schon auch gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Licht, weil die Kameras natürlich nochmal eine ganz andere Lichtempfindlichkeit haben als das menschliche Auge. Aber so kam natürlich dann für bestimmte Szenen auch bestimmte Stimmungen nochmal rüber. Und ich fand, was eure Lichtstimmung angeht, die ihr euch stellenweise dann auch schon für die einzelnen Szenen überlegt, fand ich, passte das eigentlich sehr gut.
Da sprichst du nämlich genau was an, was mich verwundert hat, als ich den Film gesehen habe, dass es eben sehr duster war. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was musstet ihr da als Kameraleute für Besonderheiten beachten?
Ja, zum einen natürlich, dass wir grundsätzlich natürlich immer viel zu wenig Licht haben. Das ist aber auch bei den meisten Aufführungen, also auch wenn es live auf der Bühne widerspiegelt, haben wir in den meisten Fällen auch immer viel zu wenig Licht oder halt Licht, was für die Kameras nicht gerade das Optimalste darstellt. Aber wir versuchen natürlich dann auch da irgendwie das Beste rauszunehmen und versuchen da irgendwie das Beste zu optimieren und ein gutes Ergebnis abzuliefern.
War da eigentlich Nachbearbeitung im Spiel?
Bei was jetzt? Bei dem Licht?
Ach, das war ja ein Livestream. Stimmt ja, ging ja gar nicht. Dumme Frage. Okay, nee, dann eine andere Frage, die aber besser passt. Warum musste es denn so duster sein? Warum St. Gertrud?
Ja, also ich glaube, dass die Aufführungen, die wir jetzt für März planen, nicht viel heller werden. Wir hatten das große, ja nicht Problem, die Herausforderung, dass wir, wie gesagt, mit Projektionen arbeiten, also die Avatare der Zukunft. Und ich sag mal, die Beamer, die ich jetzt mit dem Budget, was mir zur Verfügung steht, mieten kann, die bringen nicht so richtig viel. Also die Beamer, um da auf diese Kirchenwände ein richtig klasse Bild zu bringen, da hätte ich einen Beamer, der kostet dann schon am Tag, weiß ich, 1000 Euro oder 800 Euro. Das hätte ich mir so nicht leisten können. Deswegen war da so ein bisschen die Vorgabe, also wir müssen ja diese Bilder, diese Projektionsbilder rüberbringen und gleichzeitig die Leute sehen. Und wenn wir jetzt vorne zu viel Licht gemacht hätten, dann wären die Bilder hinten verschwunden. Also da mussten wir eine saubere Balance. Das Ganze, wie gesagt, war ja auch, also jetzt nochmal vielleicht den kleinen produktionstechnischen Ausflug, dass ich produziere ja das Stück auch selber. Und sozusagen die Mittel, die ich zur Verfügung habe, die will ich ja schon noch, wir wollen ja noch eine richtige Live-Performance machen. Das heißt, ich hatte jetzt diese Corona-Sonderausgabe für diese Werkschau, die wichtig war und toll war, aber eigentlich Geld, was ich im Prinzip nicht hatte. Und dann war eben auch, da hat unsere Nicole mir super geholfen, eben zu gucken, wo kriegen wir günstig Material her und was ist überhaupt im Budget drin, so dass wir jetzt nicht, und wieder die Kürze der Zeit, Corona, da nicht tagelang Lichteinrichtung machen können und ein sophisticated Lichtdesign machen. Wie gesagt, Werkschau, das sollte Appetit machen. Und wir versuchen es dann heller zu machen im März.
Ja, okay. Also Appetit aufs fertige Stück. Genau. Dann den habe ich bekommen, obwohl sich für mich dann immer noch die Frage stellt, es war ja ein Potpourri aus ziemlich vielen verschiedenen Dingen. Lesungen, Gedichte, Monologe, das waren alles Entwürfe. Wie viel wird bleiben und wie kommt das alles irgendwie zusammen?
Ja, die Grundfrage war ja sozusagen Zukunft. Also jetzt, wie seht ihr eure Zukunft? Welche Themen, denkt ihr, sind in der Zukunft virulent? Genau, und das, da mache ich ja erstmal so, also Open Source sozusagen. Jeder darf eine Idee in den Ring schmeißen. Und ich bin nicht jemand, der sagt, die Idee kommt raus, sondern ich arbeite dann mit den Leuten und entwickle die Ideen weiter, so dieser Aspekt Zukunft erkennbar bleibt. Und dann ergibt sich da meist von alleine so eine Dramaturgie. Und die Szenen, denke ich, wir werden relativ viel davon behalten, weil das eben auch sehr von den Leuten eingebracht wurde. Also zum Beispiel da die Szene, wo Chandrika im Weltall Raumschrott sammelt und sich erinnert, wie sie das in Nürnberg, in Köln auch gemacht hat im Park.
Shalom, Freund. Ich wurde eingeteilt, um dich zu unterstützen. Hier sollen gleich die Teile von der Satellitenkollision 1997 vorbeifliegen.
Shalom, in Freude. Sag, hast du noch ein paar Ersatzkartons dabei zum Einsammeln?
Oh, du hast ja immer noch eine Zange zum Müllsammeln. Wie früher, im Weltall.
Ja, wie damals, im Stadtwald. Köln putzt munter, die ist immer bei mir.
Köln putzt munter. Das ist 30 Jahre her.
Ja, antik und bewährt.
Das sind natürlich schöne Sachen, die ich gern drin behalten würde. Und auch zum Beispiel der Dialog von dem Jens, der ja Weichteilräumer hat und jetzt ja schon eine Art Cyborg ist, weil er also verdrahtet ist. Er hat ja so Schmerzimplantate, die er dann regeln kann, wie so einer Fernbedienung. Wenn er einen Schmerzanfall hat, dann kann er das regeln. Also dieser Schnittpunkt Mensch-Maschine, den hat er schon sozusagen, den lebt er schon. Und er hatte die Idee, eben sich mit seinem Avatar darüber zu unterhalten, wie es sein könnte, wenn man noch viel leichter Körperteile austauschen kann, als es heute schon möglich ist, sozusagen, dass er dann im Idealfall auch wieder ein schmerzfreies Leben führen kann. Und das sind so Szenen, die möchte ich auf jeden Fall drin behalten.
Wie weit bist du denn schon fortgeschritten in deiner Transformation zu einem Cybernetic Enhanced Human?
Meine Wirbelsäule ist mit Treten und Metallplatten versehen. Sonst alles verschlissen. Also noch einiges zu tun.
Wie? Du hast noch keine organischen 3D-Druckersatzteile erhalten? Hast du keine Indikation erhalten, um Zugriff auf deine Ersatzteile zu bekommen?
Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch keine Wirbelsäulen und Ersatzteile im Schrank hängen. Ich wäre froh, wenn ich jeden Morgen meine Wirbelsäule wechseln könnte. Aber das kennt ihr bestimmt nicht.
Nach einer Implantation von Ersatzteilen ist das Nerven-Rewiring schon so weit fortgeschritten, dass Probleme innerhalb von 12 Stunden behoben sind. Schmerzen sind kein Faktor. Als ich meine Unterschenkeltransplantation hatte, gab es leider noch kein Rewiring. Da habe ich eine Zeit gebraucht, mich an das Ersatzteil zu gewöhnen.
Das fand ich auch eine coole Idee. Ich hatte mich auch gefragt, wie kommt man darauf? Aber das war jetzt die Erklärung dafür. Das wollte ich auch gerne wissen. Und also viele haben sich ja da mit ihren Erkrankungen, Einschränkungen auseinandergesetzt und das auf die Zukunft bezogen. Da ist mir auch eine Sache besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich die, was war das noch? Auf jeden Fall hatte sich eine Darstellende mit einer Kamera ganz dicht gefilmt und also die Gliedmaßen abgefilmt. Ne? Mhm. Das ist ja ein künstlerischer Kniff. Von wem kam dann da die Idee?
Die Lara, die das gemacht hat, die hatte Bulimie, also genau, und für sie war das ein großes Thema, also Gefühle, wie kriege ich meine Gefühle gesteuert, das ist ja bei der Erkrankung ein ganz großes Thema. Und das war dann so die Grundidee, also und sie möchte, wollte, ihre Idee war ein Avatar, der für sie die Gefühle aus agiert. So, genau. Der war ja dann auch im Hintergrund und dann war meine Idee sozusagen, ja, wo stecken denn die Gefühle, die wir bearbeiten, und die sind eben unter der Haut. Also so, die sind ja in uns, und deswegen war dann meine Idee, dann geh doch mit der Kamera und als würdest du deine Gefühle suchen über deine Haut, und in dir entdecken wir dann sozusagen den Avatar, also der für dich deine Gefühle ausdrückt. Und die Texte waren auch von ihr. Ja. Also es war so ein schönes Zusammenarbeit auch.
Genau. Super, also die Umsetzung quasi kam als Idee von dir und die Texte waren auch von
genau. ihr. Genau, also diese Grundidee kam von ihr, Avatar der Gefühle hat sie das genannt, aber die und so arbeite ich halt gern, und dann gucke ich, wie kann man das super theatralisch performativ ausarbeiten.
Aus meinem Bauch steigt ganz langsam ein lähmendes Gefühl hinauf bis zu meinem Kopf. Von dort breitet sich ein kalter, rauer Schleier über meinem Körper aus, der meinen Selbstwert fast erstickt. Eine Last aus Zweifeln, die ich meinen Schultern trage, über mich, mein Aussehen, meine Fähigkeiten, zieht mich zu Boden und lässt meinen Körper klein und hilflos erscheinen. Aus Furcht vor dem Urteil anderer setze ich eine Maske auf, in der Hoffnung, mein Gesicht nicht zu verlieren. Wieso möchte ich mich verstecken? Was ist das für eine Schwäche in mir? Kann ich sie in eine Stärke verwandeln?
Sie macht dich unfähig, deinen eigenen, selbstbestimmten Weg zu gehen, weil sie dich zurückhält, das zu tun, was du wirklich möchtest, dich zu zeigen, wie du wirklich bist, stark, selbstbewusst und schön.
Und da sind wir wieder beim Thema Kamera. Was ist denn da so deine, wie soll ich sagen, was sagst du zu diesem künstlerischen Kniff?
Er war auf jeden Fall sehr interessant. Also wir lernen ja auch mit jedem Projekt, wir arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren mit Sommerblut zusammen, und wir lernen auch mit jedem Jahr, wo es Sommerblut gibt, immer wieder neue Sachen, auch künstlerisch, was die künstlerische Umsetzung angeht. Und das ist jedes Jahr wieder spannend, wie ich finde, egal zu welchem Thema. Und die Umsetzungen sind immer so vielfältig und so einzigartig und macht Spaß auf jeden Fall, dann hinter der Kamera zu stehen und dann versuchen, das Ganze dann halt auch filmisch dann einzufangen. Aha.
Das war, glaube ich, auch nicht so einfach, wie wir ja schon angesprochen haben, da alles gleichzeitig irgendwie drauf zu kriegen. Ne?
Genau, also bei Der Mensch von Morgen war es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte als jetzt bei der Eröffnungsszene zum Beispiel, wo dann wirklich viele Faktoren irgendwie zusammengekommen sind, weil es dann wirklich dann mit der Live-Schalte von der Frau Rika und die Zoom-Konferenz und. Also da kamen ja dann ganz viele Sachen zusammen und das war dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, die wir uns da gestellt haben und hat aber dennoch tierisch Spaß gemacht und haben wir, glaube ich, auch alle daraus gelernt.
Das war ein wunderschönes Erlebnis, weil wir, also diese Eröffnung, alles live, multifaktorell, ich weiß nicht alles, aber seltsamerweise, das war so großartig, so nach 5-6 Minuten eigentlich, als das Interview mit der Reka lief, da dachte ich, wir haben es. Ja. Da war ich mir so sicher, dass das jetzt alles gut läuft, das war so ein schönes Gefühl. Und ist dann auch super gelaufen. Ja. Aber das glaube ich, weil einfach auch wir so ein super Team waren, dass ich wusste, so jeder tickt jetzt gut und es läuft.
Genau. Okay, da sieht man mal wieder, wie wichtig so ein eingespieltes Team ist. Gerade in so einer Situation, ne?
Ja, eingespielt, also Teamfähigkeit. Je älter ich werde, desto genauer gucke ich immer hin. Also Teamfähigkeit ist so eine Sache, die also mir dann auch wahnsinnig am Herzen liegt. Das, weil dann kann man gut arbeiten, dann Feedback wird dann nicht missverstanden. Und genau, wenn man respektvoll miteinander umgeht, Nadine hat es gesagt, dann kann man einfach unheimlich was reißen.
Man hört eure pure Begeisterung und auch diese Neugier immer wieder raus. Das ist schön so zu hören, weil es war für euch alle ja was Neues und ihr seid da mit offenen Augen quasi und sehr offen auch von der Einstellung herangegangen. Gab es überhaupt keine Berührungsängste am Anfang so von euch so? Mit dem neuen, für dich jetzt kein neues Medium, aber eine neue Situation, für dich ein neues Medium?
Gregor? Nee, also eigentlich muss ich sagen, nicht. Es war die dritte Konzeption für die Eröffnung, die ich gemacht habe. Weil einmal wurde uns ein Raum abgesagt, dann musste ich für einen nächsten Raum machen und dann musste ich das Ganze rumswitchen in, also ins Digitale, in die Aufzeichnung. Nee, bei mir ist immer so, wenn ich dann so einen Fokus habe und dann denke, das könnte gehen und dann merke ich auch, dass die Leute mitziehen und dann läuft es und dann, ja, dann bin ich auch begeistert. Ich muss vielleicht auch mal dann hier dieses Kompliment an Rolf machen, Rolf Emmerich, den Leiter, also das fand ich schon großartig, dass er gesagt hat, ey, jetzt mal schmeißen wir alles hinter uns und wir denken alles neu und wir machen das jetzt digital oder wie auch immer. Und das war natürlich ein super Impuls, den ich bei vielen Theatern, wo ich unterwegs bin, vermisst, wo man dann erstmal, hey, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr, was sollen wir denn jetzt machen, jetzt müssen wir warten. Und da war ich sehr dankbar, dass Rolf sagte, nee, komm, jetzt machen wir jetzt. So, und dann ist ja wieder die kreative Energie, mit allen Herausforderungen umzugehen, ist dann die Tür geöffnet. Und ich finde es dann immer nichts schlimmer, als zu warten oder zu sagen, nee, das geht nicht und das ist jetzt nicht mehr Theater und so. Ja, stimmt alles, es ist nicht Theater, wie wir es kennen, es ist jetzt was anderes, aber ja, wir lernen und wir gucken, was wir draus machen.
Ihr habt nicht resigniert, du auch nicht, Nadine?
Nein, absolut nicht. Wir haben es natürlich auch als große Herausforderung angesehen, weil so wie wir das jetzt wirklich gestemmt haben, war es für uns auch erstmal komplett Neuland in dieser Masse. Auch was das Umdenken angeht, was die Umsetzung bestimmter Anforderungen auch angeht, wie wir bestimmte Sachen auch ganz einfach dann gestreamt bekommen und. Ja, wir haben da viel rausgelernt, viel mitgenommen und ich denke, das wird sich auch so ein bisschen zumindest im Einzelnen vielleicht dann auch für die nächsten Jahre bei Sommerblut mit so ein bisschen etablieren.
Ja. Das heißt also, ihr seht, dass das sich auch in den kommenden Jahren weiter erhält bei Sommerblut. Jetzt natürlich hoffen wir alle, dass das alles demnächst wieder live stattfindet. Aber siehst du, dass Sommerblut teilweise immer noch Projekte digital realisieren würde?
Ich denke, dass der digitale Gedanke bei Sommerblut ein weiterer Pfeiler werden könnte. Also ich denke, das, was Sommerblut auch ausmacht, ist ganz einfach das Miteinander der unterschiedlichen Menschen und auch die Nähe der unterschiedlichen Menschen zueinander. Und das konnten wir durch Corona so einfach nicht umsetzen, zumindest ging es mir so. Das wird sich in den nächsten Jahren natürlich dann hoffentlich wieder zurückentwickeln, dass diese Nähe und auch gerade die Nähe auf der Theaterbühne wieder da ist, auch die Nähe zum Publikum wieder da ist. Aber ich denke, dass das Digitale und das Livestream einfach ein weiterer Aspekt sein könnte, wo man nochmal andere Sachen umdenken oder bedenken kann und umsetzen kann.
Möglicherweise auch wechselseitig, ne? Also das etwas, was man aus dem Digitalen gelernt hat, dass sich das auch im Realen widerspiegelt und umgekehrt.
Denke ich mal.
Richtig, genau. Ich denke, dass es ganz einfach viele Möglichkeiten eröffnet und man jetzt halt einfach gucken kann, okay, wie können wir bestimmte Sachen vielleicht dann auch mit einfließen lassen? Vielleicht sogar auch auf der Bühne mit einfließen lassen.
Das ist gut, also, dass man, ja?
Ja, die Frage ist ja, wie stellen wir Begegnung her, ne? Und im Theater ist halt schön, Publikum und Darsteller sind in einem Raum und die Begegnung ist sozusagen gegeben. Und da, denke ich, sind wir bei den Überlegungen, digitalen Überlegungen, was ich jetzt auch so in der Theaterwelt beobachte, noch ganz am Anfang. Sondern die 1:1-Umsetzungen sind noch sehr im Vordergrund. Also das war sozusagen, man filmt ein Theaterstück ab und stellt es ins Netz. Und auch die Zoom-Konferenzen, die jetzt manche Theater machen, die ich beobachtet habe, sind eben dann durchinszeniert und am Ende schalte ich wieder ab. Aber die spannenden Momente, die das Internet ja auch hat, also dass wir zum Beispiel in den Zoom-Konferenzen uns dann zumindest virtuell tatsächlich begegnen können und miteinander in Austausch treten können und dass man hier performative Momente nutzt, um diese Begegnung zu ermöglichen, das finde ich eigentlich so das Spannende und was noch gar nicht ausgelotet ist. Also es gab ein kleines Beispiel bei der einen Inszenierung von Sommerblut, Damen gedeckt 2.0, da war ich bei so einem Probelauf, die haben es ja auch genutzt, dieses Medium, aber dann gab es den schönen Moment, dass wir plötzlich in so einem virtuellen Raum 7 Leute, Zuschauer, alleine waren. Da war was fehlgelaufen und wir waren alleine und das war total spannend, weil plötzlich fingen wir an, miteinander zu reden, wir fingen an, über das Stück zu reden, so, und dann war plötzlich so eine Begegnung da, die ich sehr angenehm fand. Und ich denke, in der Richtung müsste man vielleicht auch noch weiter denken.
Also projektübergreifend sozusagen quasi, oder?
Ja, also man hat ja im Theater die unmittelbare, also wenn den Leuten nicht gefällt, dann husten sie oder so, dass man so ein unmittelbares Feedback kriegt. Ja. So, und da müsste man noch drüber nachdenken. Mhm. Also ich habe, hatte ich vorhin schon erzählt, mal so einen kleinen Livestream zum Theater gemacht während Corona in Nürnberg. Und dann, während ich redete, segelten plötzlich die Likes und die Herzchen da rein. So, und also es war dann wie so ein Applaus für mich, dass die Leute mir zuschauen, dass sie das, was ich sage, irgendwie gut finden und wertschätzen. Und wie kann man dieses Miteinander von Publikum und Performer wieder herstellen? Das wäre für mich so die große Frage.
Du hattest gesagt, wie bei Facebook Live, Da fliegen Herzchen rum. Wie kannst du dir sonst noch irgendwie vorstellen, wie Feedback funktionieren könnte im digitalen Raum?
Ja, also jetzt durch diesen Corona-Crashkurs fange ich auch erst so an, darüber nachzudenken. Aber was jetzt so durch die Zoom-Konferenzen oder diese Video-Live-Konferenzen, da ist ja direkte Begegnung möglich und da überlege ich, wie kann man einen künstlerischen Input verbinden mit einer wie auch immer gearteten Publikumsreaktion, sodass, ich komme ja vom beteiligenden Theater, ich beziehe auch immer gern alle Menschen mit ein, also was könnte eine Form sein, wo man nicht passiv davor sitzt und guckt, sondern wo man, weiß ich, angeregt wird und dann eine Rückmeldung gibt oder im besten Fall vielleicht auch eigene kreative Beiträge dann dabei steuern kann, dass es dann so ein inspirierendes Ganzes ergibt. Und da gibt's das, da finde ich diese Techniken schon ganz spannend, dass man dann wirklich in Kontakt gerät und sich miteinander austauscht.
Quasi im Nachhinein, nach dem Stück sozusagen.
Ja, wie gesagt, da bin ich noch am Anfang, also wie das sein könnte. Also ich hatte ja gerade dieses Beispiel, wo wir allein gelassen wurden, da in dem Raum, und wo man plötzlich alleine anfing, über das Stück zu reden, wo man dann überlegen könnte, ob das wieder andere mithören könnten. So das, ja, wie, ich merke, also du merkst, ich bin da noch ganz am Anfang, aber also die Begegnung, wie können wir die schaffen und wie können, also dass wir merken, dass das Publikum da ist und wir, und das Publikum merkt, dass wir wissen, dass sie da sind und nicht nur an den Zahlen, die wir dann bei Facebook oder wo auch immer ausgedruckt kriegen, du hattest einen Besucher aus Neuseeland, sondern dass man so wie im Theaterraum so ein Gespür kriegt füreinander. Das finde ich eigentlich die Herausforderung, so dass das dann wirklich wieder zu einem Live Erlebnis wird und ja, dass dann was entsteht, was man dann halt nur in diesem Moment hat. Genau.
Hättest du da Ideen, Nadine, vielleicht auch, wie das in Zukunft besser funktionieren könnte?
Also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass da unheimlich Potenzial noch drin steckt, was man natürlich zukünftig auch nutzen kann. Gerade weil es ganz einfach auch relativ schnell international werden kann. Das ist das eine. Das heißt, man kann sich wirklich live aus allen möglichen Ländern zuschalten, aus allen möglichen Städten, also wenn es national ist, aus allen möglichen Städten auch in Deutschland zuschalten. Und ein weiterer Vorteil, den ich sehe, man kann Menschen erreichen, die sonst einfach auch nicht die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen, aufgrund von bestimmten Erkrankungen oder weil es räumlich nicht passt oder. Das heißt, man kann auch diese Menschen halt einfach zu einem Teil des Stücks werden lassen, wie du gerade schon gesagt hast, Gregor, genau. Und da sehe ich halt großes Potenzial, was man noch nutzen könnte. Und ich denke, da wird Sommerblut schon auch Ideen entwickeln und die auch zukünftig umsetzen.
Ja. Wäre ja auch irgendwie schade, wenn man das Ganze, was man jetzt gelernt hat, wieder in die Mottenkiste packt und sagt, ach, wir gehen wieder die Bühne und brauchen das alte Zeug nicht mehr. Sehe ich jetzt auch mit neuen Augen. Ich hätte tatsächlich als klassischer Theateranhänger gesagt, auch das war jetzt nur eine Phase und das jetzt, ist jetzt nächstes Jahr hoffentlich wieder vorbei. Aber so sehe ich eigentlich da auch große Vorteile. Habt ihr recht. Von daher sind wir jetzt eigentlich auch genau da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich zu meiner letzten Frage, die ich auch jedem und jeder stelle. Und zwar, was hast du durch die veränderten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie gelernt, Nadine?
Ich habe gelernt, dass man trotz alledem, auch wenn bestimmte Hindernisse in den Weg gelegt werden, dass man trotz alledem Mittel und Wege findet, diese zu umgehen oder neue Wege zu gehen, dass sich neue Türen öffnen und man immer wieder optimistisch sein sollte, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass diese Krise, diese Corona-Krise durchaus gezeigt hat, dass die Menschen unheimlich kreativ damit umgehen können. Sozusagen Not macht erfinderisch, und ich finde, das hat das Ganze gezeigt.
Danke. Das ist ein schönes vorletztes Wort. vorletztes Wort. Gregor, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gelernt in den letzten Monaten?
Ja, ich war ja noch nie so der Typ, der gerne aufgibt, aber also das fand ich jetzt nochmal sehr bestärkend, also dass wenn man positiv an diese Herausforderung rangeht und kreativ damit umgeht, dass man dann sehr viele Menschen mitnehmen kann. Und ja, also das, was Nadine auch gerade sagte, also dieser kreative Raum, dass man den trotzdem offen halten kann, wo Leute mitgestalten können, wo sie mitgehen können. Und dass das vielleicht jetzt durch Corona nochmal klarer hervorkommt, was für einen Schatz wir da haben und auch über die digitalen Medien uns jetzt trotzdem austauschen können, weiter kreativ bleiben können Und das hat mich eigentlich sehr ermutigt, in all meinen Projekten, auch bei Rückschlägen, einmal durchatmen und Krone aufsetzen, weitergehen.
Ja, das hat uns also Corona gezeigt und euch, dass man nicht aufgeben soll und dass gerade in so einer Situation die tollsten Potenziale eigentlich stecken. Und so würde ich das jetzt nochmal zusammenfassen und mich in diesem Sinne bei euch bedanken, dass ihr euch für diesen Podcast mit mir getroffen habt und über euer Wohl und Wehe mit Corona, dank Corona, durch Corona, wie auch immer, gesprochen habt. Vielen Dank.
Das war's mit der zweiten Folge unseres Podcasts Sommerblut trotz Corona und im Gespräch mit Nadine Lenz und Gregor Leschek. Sie sind davon überzeugt, dass Sommerblut 2020 den Weg bereitet hat für neue digitale Kulturangebote auch in der Zukunft. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Gebärdenpoesiekünstler Raphael Grombelka und Produktionsleiterin Elisabeth Hasse, unter anderem darüber, wie auch Gehörlose vom digitalen Sommerblut-Festival profitiert haben.
Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut-Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.